Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Markus im 7. Kapitel.
Ehre sei dir.
Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihm aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf. Und die Fesseln seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemanden sagen. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den vorgeschlagenen Predigttext heute für den 12. Sonntag nach Trinitatis. Das sind Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja im 29. Kapitel. Und da heißt es: Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen. Und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, Das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. So ein Lieblingswort meines Vaters, dieser Spruch und dieser schon Sprache gewordene Sprichwort. Ich finde, da steckt ein ganz großes Stück Wahrheit drin. Da sind wir Menschen und wir Menschen, wir haben da irgendwie so unsere Vorstellung. Wir haben unsere Erwartung. Wir haben Pläne, die wir uns gemacht haben und dann denken wir, das muss auch alles so laufen, wie wir das uns in unserem kleinen Verstand vorgestellt haben. Und von einem Augenblick hin zum anderen passiert es ganz oft, da wird dann auf einmal alles über den Haufen geworfen. Das ist im Privatleben so, das ist bei weltweiten Ereignissen so. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, im Jahr 2020, da war es ein mikroskopisch kleines Virus und das hat nicht nur den privaten Alltag, sondern auch die ganze Welt, den Alltag der ganzen Welt mehr oder weniger auf einen Schlag lahmgelegt. Und bis heute, da ist man sich nicht einig drüber, welche der Maßnahmen zum Schutz beigetragen haben, welche vielleicht überhaupt nichts gebracht haben, ist so ein Streitthema bis heute. 2022, Februar, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Sterben, Leid, Flucht. Menschen, die anderen Menschen ganz Furchtbares antun. Inflation, Krisen auf ganz vielen Ebenen. Da hat man ja das Gefühl, wenn man die Nachrichten schaut, es geht nur noch um Krisen, egal in welchem Bereich. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Krankheit, Krieg, Krisen, der Mensch, das ist eine Erkenntnis unseres Glaubens. Der Mensch als Nachkomme von Adam und Eva, der lebt jenseits von Eden. Der lebt in der Gottesferne, durch die Sünde getrennt von seinem Schöpfer, getrennt von der Gemeinschaft mit ihm. Getrennt von der Gemeinschaft mit dem, der allein wahre Freude schenken kann und sie schenken will. Und deswegen, wenn der Mensch denkt, muss er sich immer ganz klar vor Augen halten, das Denken des Menschen ist immer ein Denken jenseits von Eden. Und da haben wir heute an diesem Sonntag im Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja die Schilderung von ganz paradiesischen Zuständen vernommen. Und die schildern das Gegenteil von dem, was wir hier auf unserer Erde immer wieder erleben. Es ist erstaunlich, um nicht zu sagen, es ist erschreckend aktuell, das Negative, das hinter der wunderbaren positiven Schilderung im Buch beim Propheten Jesaja erkennbar wird. Wenn der Prophet hier schildert, wie vertrocknete Landschaften in fruchtbares Land verwandelt werden, ich glaube, da können wir die Bilder von Dürre auch hier bei uns, hier in unserer Region, das ist noch nicht lange her, da können wir diese Bilder vor unser inneres Auge bekommen. Wenn Jesaja hier schildert, wie die Ärmsten unter den Menschen fröhlich werden, dann können wir die Bilder von diesen Ärmsten der Armen vor Augen haben, die uns in den Medien immer wieder vorgestellt werden. Bilder von hungernden Kindern, von Menschen, denen Katastrophen alles genommen haben, was sie zum Leben brauchen. Wenn Jesaja hier von Tyrannen spricht, dann können wir auch in diesen Tagen Tyrannen in unserer Welt vor Augen haben, die andere Länder überfallen und in den Tod tausender Menschen in Kauf nehmen. Und wenn Jesaja davon spricht, dass es mit denen aus sein wird, die das Recht der Unschuldigen beugen, ich glaube, da müssen wir mit unseren Gedanken gar nicht in die weite Welt abschweifen. Ich denke da an eine Frau aus dem Iran, die mit ihren Kindern im Pfarrhaus der Gemeinde meiner Frau wohnt. Weil sie Christin ist, musste sie vor dem islamischen Regime in ihrer Heimat fliehen. Und hier in Deutschland, wo sie hergekommen ist, weil sie Schutz gesucht hat, hier in Deutschland, da bekommt sie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, von einer Hijab-tragenden muslimischen Mitarbeiterin, von der bekommt sie mitgeteilt, für sie besteht doch überhaupt keine Gefahr im Iran als konvertierte Christin und sie kann doch getrost mit ihren Kindern dorthin zurückkehren. Natürlich wird der Fall vor das Verwaltungsgericht gehen. Und dennoch, finde ich, merkt man, wie man selbst in einem Rechtsstaat bisweilen begangenes Unrecht erst einmal völlig und wehrlos gegenübersteht. Und so aktuell, so hochaktuell sind die Erfahrungen, die den Hintergrund für die Ankündigung unseres heutigen Predigttextes bilden. Und da schildert der Prophet hier in diesen Versen nun eine Welt, in der alles ganz anders aussieht. Keine Umweltprobleme mehr, in der Arme und Elende Grund zum Jubeln haben, in der es keine Tyrannen und kein Unrecht mehr gibt. Wenn man mal so einen Blick darauf wirft, wie Kirchen diesen Text heute mehrheitlich auslegen, wie sie versuchen, diesen Jesaja-Text zu verstehen. Wenn man mal so einen Blick in kirchliche Texte wirft, in der diese Jesaja-Worte zitiert werden, dann stellt sich das oft so dar, da will man es oft so darstellen, als würde es sich bei diesen Prophetenworten ja um so eine Art Wunschträume von Menschen handeln, um so Hoffnungsfantasien, die Menschen sich selber machen, und die sie dann dazu befähigen und motivieren sollen, sich selbst für eine gerechtere und für eine bessere Welt einzusetzen. Was wir dann hier aus der Heiligen Schrift gehört haben, das wäre dann so etwas Ähnliches wie ein Vorläufer jener bekannten, berühmten Rede von Martin Luther King, »I have a dream«. Ich will das erstmal gar nicht schlecht reden, wenn Menschen sich Bilder der Hoffnung entwerfen und wenn sie die als Ansporn für ihr Handeln nehmen. Aber das Problem ist, solange Menschen glauben, es läge an ihnen, es wäre ihre Aufgabe, diese Hoffnungsbilder Wirklichkeit werden zu lassen, da stehen sie in einer ganz großen Gefahr. Und diese Gefahr ist einerseits, dass sie vielleicht am Ende sogar Gewalt einsetzen, um diese Hoffnungsbilder zu verwirklichen, ist in vielen Regimen passiert. Oder dass sie merken, sie kommen aus eigener Kraft diesen Hoffnungsbildern gar nicht näher und dann verzweifeln daran. Was Jesaja, was der Prophet Israels Jesaja uns hier ankündigt, das ist was ganz vollkommen anderes. Das ist kein schöner Wunschtraum und das ist auch keine Zielvorgabe für menschliches Handeln, sondern Jesaja, der spricht hier von dem, was der Gott Israel selbst schaffen wird. Der spricht nicht von dem, was wir Menschen schaffen werden oder was wir Menschen schaffen sollen. Gottes neue Welt, Gottes Möglichkeiten, die Möglichkeiten des Allmächtigen, die Möglichkeiten des Schöpfers, die bilden den Inhalt dessen, was wir eben aus der Schrift gehört haben. Und da ist auch nicht die Rede irgendwie von einem allmählichen, schleichenden Prozess, sondern von einer plötzlichen, von einer unerwarteten Wandlung, mit der wir jederzeit rechnen sollen und rechnen dürfen. Vielleicht mag jetzt jemand einwenden aus der kleinen Weile, die damals Jesaja vor 2.500 Jahren angekündigt hat, könnte nach unserer menschlichen Wahrnehmung ja jetzt vielleicht eine große Weile geworden sein. Und doch gilt für uns heute im Jahr 2023, da gilt nichts anderes als für die Hörer des Propheten Jesajas damals. Jederzeit sollen und dürfen wir mit Gottes Eingreifen in unserer Welt rechnen. Jesus sagt das ja auch immer wieder, seid wachsam, jederzeit. Wir dürfen mit seinem Eingreifen jederzeit in unserem Leben rechnen. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott das, was im Augenblick noch ewig und unumstößlich erscheint, feststehend erscheint, in Stein gemeißelt erscheint, dass er das mit einem Schlag beenden und durch eine neue, durch seine neue Welt ersetzen wird. Es ist ja auch nicht so, dass seit der Ankündigung des Propheten damals gar nichts passiert wäre. Wir haben in der ersten Lesung in das Sonntagsevangelium gehört, wie diese neue Zeit, die Jesaja angekündigt hat, wie diese neue Zeit schon angebrochen ist, wie der Messias, wie er damals die tauben Ohren geöffnet hat, wie er den Blinden die Augen geöffnet hat, wie er sozusagen schon einen Vorgeschmack dessen geliefert hat, was uns als seine Nachfolger, was uns in Zukunft noch erwarten wird. Was da auf uns zukommt, das wird in Wirklichkeit noch viel wunderbarer. Das wird noch viel großartiger sein als das, was Jesaja in seinen Worten ankündigt. Weil genau das ist Gottes Art. Das ist seine Art, Versprechen zu erfüllen, dass er sogar noch mehr tut, noch viel mehr tut, als wir uns das mit unserem gefallenen menschlichen Verstand hier vorstellen können. Aber auf eins, da dürfen wir uns auf jeden Fall verlassen. Es ist nicht mehr offen, ob sich unsere Zukunftshoffnungen erfüllen oder endgültig scheitern. Unsere menschlichen Bemühungen, klar, die werden immer wieder im Scheitern enden. Doch am Ende, da wird der lebendige Gott selber das letzte Wort behalten, wird selbst diese neue Welt schaffen, in der es keine Umweltprobleme, keine Krankheit, kein Leid, keine Armut, kein Hunger, keine Terrorregimes und auch kein Unrecht mehr geben wird. Er wird diese neue Welt schaffen. Und der letzte Feind, der am Ende vernichtet werden wird, das ist der Tod. Auch den wird es in dieser Welt nicht mehr geben, denn der Tod ist der Lohn der Sünde, der Lohn der abgefallenen Menschen, der Nachkommen Adam und Evas. Und Das ist eben nicht bloß Zukunftsmusik. In diese neue Welt, da gehörst du jetzt schon hinein. Du gehörst da schon jetzt hinein, so gewiss du mit deinem Heiland und Retter verbunden bist und seinen Worten vertraust. Was einmal für alle Augen sichtbar werden wird, daran haben wir jetzt schon Anteil. Das Hochzeitsmahl des Lammes, das feiern wir heute schon, wenn er uns vom Altar des Kreuzes sein Leib und sein Blut, das Opfer der Versöhnung, wenn er uns das heute wieder reichen wird. Unser Leben wird nicht im Dunkeln der Verzweiflung oder des ewigen Todes enden, sondern im strahlenden Glanz von dem, der uns heute in seinem Wort schon die feste Zusage gegeben hat. Er sagt, in der Offenbarung sagt er das, siehe, ich mache alles neu. Das Wort, das gilt für dich. Ich mache alles neu. Und ich finde, das ist so eine wunderbare Lebensperspektive, die uns vor der Illusion, wir müssten die Welt retten, ebenso bewahrt wie vor der Verzweiflung. Alles hat doch keinen Zweck. Unsere Zukunft, die hat schon begonnen. Liebe Schwestern und Brüder, mir ist ganz wichtig, dass es keine Vertröstung aufs Jenseits, wie der Kirche mitunter vorgeworfen wird. Und auch wenn Gott die letzte entscheidende Wende einmal ganz am Ende allein herbeiführen wird, da fängt er mit seiner neuen Welt doch schon jetzt und hier an, auch hier in unserer Mitte. Es gibt Kirchen, die haben in ihrer Taufliturgie den sogenannten Hephata-Ritus. Der ist benannt nach der Evangeliumslesung des heutigen Sonntags. Der Pfarrer oder der, der die Taufe spendet, der berührt dort Ohren und Mund des Täuflings und spricht dabei die Worte, Hephata, öffne dich. Durch die Taufe soll dem Täufling die Ohren und der Mund geöffnet werden, dass er künftig Gottes Worte im Glauben annehmen und mit seinem Mund bezeugen kann. Und genau so, genau auf diese Art, lässt er seine neue Welt jetzt anbrechen, so zeigt es uns Jesaja. Weil er lässt Menschen, die für sein Wort taub waren, die lässt er auf sein Wort, auf Gottes Wort hören. Er lässt Menschen, die ihren Geist irren, die lässt er Verstand annehmen. Gottes Wort, das ist das einzige Machtmittel, das Gott einsetzt, um seine neue Welt schon in unserer Mitte beginnen zu lassen. Gottes menschgewordenes Wort, Jesus Christus, hat das Reich Gottes durch sein Leiden und Sterben geöffnet für die, die eigentlich von ihren Taten, von ihrem Verhalten, von ihrem Denken her überhaupt keinen Anspruch darauf gehabt hätten. Ich bin sicher, Gott ist auch überall da in unserer Welt am Werk, wo Verantwortliche in Staat und Regierung dem Bösen wehren, die Schwachen schützen und Gottes Geboten im Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft zu ihrem Recht verhelfen. Auch wenn wir uns über Fälle von offenbarem Unrecht in unserem Land empören und ärgern, dürfen wir aber auch dankbar sein, dass wir hier in Deutschland in einem Land leben, wo noch ein überdurchschnittliches hohes Maß an Frieden, Freiheit und Rechtssicherheit herrscht. Und wenn uns vieles in der Politik entsetzt, Selbstbestimmungsrechte, kann das Geschlecht jetzt wechseln, wie man möchte, ist ja so etwas von einer Auflehnung gegen Gottes Wort, was da gerade geschieht. Und wenn wir auch gerade vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland die Regierung haben, die am weitesten von Gott entfernt ist in der Geschichte dieser Bundesrepublik, Paulus, der fordert uns auf, er sagt, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unsere Mitmenschen gegenüber. Und doch, die neue Welt, die schafft kein Politiker, die schafft keine Partei. Die neue Welt beginnt überall dort, wo Menschen Gottes Wort hören und wo dadurch ihr Herz verändert wird. Die neue Welt beginnt überall dort, wo Menschen ganz Gott vertrauen, dass er sich am Ende durchsetzen wird. Die beginnt überall dort, wo Menschen aus diesem Vertrauen anfangen zu handeln. Jesaja fasst diese Veränderung, die Gott an uns Menschen bewirkt, die fasst er darin zusammen, dass wir beginnen, seinen Namen, den Namen Gottes zu heiligen. Es heißt, sie werden meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und Jesus, der hat die Worte des Predigttextes aufgegriffen, als er seine Jüngern das Beten gelehrt hat. Geheiligt werde dein Name. Und ich glaube, wir tun gut daran, gerade auch diese Bitte des Vaterunsers jeden Tag immer wieder ganz bewusst zu beten, dass Gottes Name nicht zur Rechtfertigung von Unrecht und Gewalt, auch nicht zur Verbreitung von Irrlehren verwendet werden möge. Wir tun gut daran, gerade auch diese Bitte jeden Tag ganz bewusst zu beten, dass wir selbst mit unserem eigenen Leben keine Anti-Werbung für Gott machen, indem wir als Christen ganz anders leben, uns anders verhalten, als Gott es gefällt. Martin Luther, der erklärt diese Bitte in seinem kleinen Katechismus. Und da erklärt er, Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig. Wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wie geschieht das, wo das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben? Dazu hilf uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehrt und lebt, als das Wort Gottes lehrt, der entheiligt unter uns den Namen Gottes. Davor behüte uns, himmlischer Vater. Gottes Name, der muss in unserem Leben, in unserem alltäglichen Reden und Tun, da muss dieser Name geheiligt werden. Wir bitten mit dieser Bitte des Vaterunsers darum, dass andere Menschen, uns Christen, etwas abspüren von dieser wunderbaren Zukunftshoffnung, die wir haben. Dass andere Menschen bei uns Christen etwas davon merken, dass uns diese Hoffnung anders leben lässt. Fröhlich, gelassen, liebevoll. Mit einem nüchternen Blick auf das, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Gott, der gebe es, dass Gottes Reich gerade auch so jetzt schon in unserer Umgebung sich ausbreitet und dass es sich vollendet, wenn wir mal das Angesicht unseres Erlösers, wenn wir das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus unverhüllt sehen werden, wenn wir seine Herrlichkeit ganz erfassen werden und wir in der Gemeinschaft mit ihm sind, in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.